Ihr Lieben.
Ich gleich.
Hallo und grüß euch bei Ist gleich, dem Südtiroler Podcast. Wir sind heute wieder da daheim bei uns in der Tonstube nach unserem kleinen Meiersflug letzte Woche. Sind also wieder auf dem Ritten und genießen ein bisschen vorgezogene Sommerfrische. Bei mir ist wie allem der David Gruber, der Mann, der sich auf Twitter über LKWs am Pfingstsonntag auslässt.
Pfingstmontag,
Entschuldigung. Also sozusagen der Wutbürger schlechthin. Hoi David, grüß dich.
Guten Morgen, Marc.
Morgen. Man hört eben, weil du sagst guten Morgen, eben, wir sind sehr früh am Morgen, deswegen haben wir halt richtig ein Frühstück bei mir, Atmosphäre mit Gipfeln.
Und ein Café Coretto.
Ja, den wir uns zwar allein einbilden, aber ja.
Ist gleich.
David, weil ich gesagt habe, Twutbürger, du warst ja am Samstag warst du beim Twergeln, dem Südtiroler. Spargel essen, der Twitter-Community. Ich war ja leider nicht da, sonst wäre natürlich gern gekommen. Bitte erzähl uns alles. Wer ist alles gekommen? Wer hat welches Kleid getragen? Alle Infos bitte.
Auf die Sache sage ich aber doch ganz besonders genau. Nein, die Südtiroler Twitteria ist organisiert in Twit Südtirol. Ein Kanal, eben, der das versucht, ein bisschen so zusammenzuhalten, zu vereinen. Die Südtiroler Twitterer und Twitterinnen. Und da gibt es hin und wieder spezielle Treffen, die zum Beispiel das Twirgelen, die Twiliata und jetzt Twitzer essen. Und jetzt gibt es seit neuestem das Twergeln. Und da trifft man sicher halt mal ein paar Mal im Jahr, wer Lust und Laune hat. Der Marc hat offensichtlich keine Lust gehabt.
Lust schon, Zeit nicht so. Ja, genau. Er war nicht im Lande. Tut du nicht da falsche Tatsachen verbreiten.
Bist wieder wandern gegangen. Es war ganz ein nettes Gespräch. Wir sind da allem so 10, 15 Leute ungefähr. Und ich kann jeden einladen, der auf Twitter ist, sich das mal umzuschauen, mal zu kommen, sich zu trauen, bei uns vorbeizuschauen. Wir sind ein ganz netter Haufen, nette Leute. Und unser Dieter Peterlin ist dabei gewesen, unser Studiogast. Und ja, also ich würde mich freuen, wenn nur noch ein paar andere dazukommen würden. War eine ganz nette Atmosphäre allem und da versteht man sich ganz gut in real life, IRL.
Okay, und ich kann mir vorstellen, die Gespräche sind auf Twitter-Länge, also wird nicht so viel geredet, oder?
Genau, da schaut jeder auf sein Smartphone, wichtig sind volle Batterien und ein Empfang. Und dann wird das total social.
Ja. Hab's auch Spargel. Apropos Social Highlights, es ist letzte Woche auch der Julius Bertoner Preis vergeben worden vom Südtiroler Gemeindeverband. Und erfreulicherweise haben zwei sehr nette Kolleginnen von mir diesen Preis gewonnen, die Johanna Mitterhof gemeinsam mit der Verena Wiesthaler. Und zwar zu einem Paper, das heißt Südtiroler Gemeinden und Integration, Möglichkeiten zur nachhaltigen Gestaltung des Zusammenlebens in Vielfalt. Also, es geht um Integration und ich darf jetzt ganz kurz zusammenfassen, um was es in diesem Paper geht. Also grundsätzlich haben die zwei Kolleginnen von der Heurek zusammengefasst oder sich mal angeschaut, wie eigentlich Integration in den Gemeinden funktioniert. Und zwar vor allem eben, warum Gemeinden, weil sie sprechen da auch in der Einleitung sozusagen, dass das sozusagen eben als kleine Verwaltungseinheit dort sich sozusagen der Alltag abspielt und das Leben abspielt. Und deswegen ganz wichtig ist, was eigentlich diese kleinen Verwaltungseinheiten eben im Bereich Integration machen können. Und dann haben sie sich eigentlich sozusagen angeschaut, wie eigentlich das Integrationsgesetz zustande gekommen ist, sozusagen, wie schaut die rechtliche Situation aus. Auch eben die neue Herausforderung von Asylsuchenden sozusagen haben sie sich angeschaut. Und dann haben sie eine Datenerhebung gemacht unter allen Südtiroler Gemeinden, also 116 Gemeinden sind in Südtirol. Und von denen haben, glaube ich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, 68% darauf geantwortet. Und eben da haben sie ganz viele Ergebnisse gemacht, sozusagen, was wird in den Gemeinden gemacht, was gibt es für Strategien, gibt es Integrationsbeauftragte, gibt es ein Budget zum Beispiel für verschiedene Politikbereiche, was wird ganz konkret gemacht. Und eben, wie schaut es zum Beispiel mit der Partizipation, auch mit der politischen Partizipation in den Gemeinden aus? Und schlussendlich dann haben sie gewisse Maßnahmen erörtert, die in den, die halt möglich sind. Also ganz konkret Vorschläge gemacht, wie Integration in den Gemeinden besser funktionieren könnten.
Du warst es jetzt feinbar, Marc.
Ja.
Wenn wir eine von den Autorinnen bei uns da im Studio hätten.
Das war ideal. Hä?
Das war jetzt fantastisch.
Das war ideal, wirklich ideal.
Weil ich hätte schon gern reden, aber von der Primärquelle war es fast feiner.
David, schau bitte zu deiner Linken. Ich darf ganz herzlich Diana Mitterhofer bei uns begrüßen. Fein, dass du bei uns bist.
Du und Gratulation zum, zum Preis.
Danke, danke.
Genau, gratulieren. Wir schicken ja natürlich ganz liebe Grüße an eine Kollegin, die Verena. Schade, dass sie heute nicht bei uns sein kann, aber sie ist ja auf einem Forschungsaufenthalt in der Schweiz.
Sie wäre sie sicher ganz gern gekommen und sie werden sicher dann auch noch zuhören.
Genau, und dann haben wir vielleicht einen Pustra-Dialekt-Overload in der Sendung. Dann würden wir Bozendeutsche das gar nicht mehr verstehen.
Das wäre vielleicht voll. Das ist ein totaler Integrationsgerede.
Nein, Johanna, schön, dass du bei uns bist. Ich will ganz kurz was zu deiner Vita noch sagen. Du bist eben Wissenschaftler an der, Wissenschaftlerin an der EURAG am Institut für Minderheitenrecht. Du bist Anthropologin, hast deinen Bachelor an der University of Cambridge gemacht, deinen Master an der Durham University und dann hast du einen PhD angefangen an der University of Massachusetts und warst aber neben deiner wissenschaftlichen Tätigkeit in deiner Karriere im kulturellen Bereich tätig. Also du warst da als Kultur tätige bei dieser NGO Quartell auch tätig. Und deswegen ist total interessant, glaube ich, dass du auch sozusagen vielleicht nicht ein Bereich Migration, die wissenschaftliche, sondern ein bisschen sozusagen die kulturelle Seite kennst. Und deswegen sind wir ganz froh, dass wir die da haben. Kurze Frage, habe ich jetzt ein Paper halbwegs richtig vorgestellt oder gibt es jetzt etwas Wichtiges, was du jetzt gleich schon ergänzend hast, wo du sagst, da war der Marc ein bisschen schusselig?
Nein, ich glaube, das war eigentlich, ist Paper in fast Twitter-Länge, jetzt nicht ganz, aber fast reduziert. Ich selber werde das wahrscheinlich in 10 Minuten lassen. Deswegen glaube ich, ist das schon einmal das Wichtigste.
Wie ist denn zu dem Paper gekommen? Was war denn da der Ausschlag?
Also das Paper besteht eigentlich aus 5 verschiedenen Teilen von Forschungsergebnissen, Berichten, die wir in den letzten 6 Jahren, also ich und die Verena, gesammelt haben. Und das Interesse, wenn es jetzt die Frage war, wieso wir da uns mit Gemeinden in Südtirol und Integration befassen, einfach weil es oft nur ein neues Thema ist. Mhm. Weil die Gemeinden oft sagen, Integration, was soll es sein? Beziehungsweise weil oft von Migration und Ausländer und so weiter und so fort von Medien und so geredet wird oder vielleicht auch auf nationaler Ebene, aber so oft eigentlich vergessen wird, dass die Gemeinden ja dort sind, wo die Leute zusammenleben müssen. Mhm. Und dass es eigentlich dort ist, wo es am spannendsten sein kann, um zu sehen, was passiert eigentlich, wenn Leute von draußen, von anderen Orten zu uns kommen.
Kann man das als eine Art Bedienungsanleitung für die Gemeinden verstehen, wie Integration gut funktionieren kann?
Er war super, wenn sie es sein können, aber er kann es nie sein. Wir haben vielleicht Handlungsvorschläge zusammengefasst, aber klar, erstens, seien wir nicht Bürgermeisterinnen. Zweitens, 6 Jahre Forschung ist wahrscheinlich nie genug, dass sie wirklich eine Bedienungsanleitung zusammenstellen können. Und ich glaube, es ist ein Thema, wo der lokale Kontext und die Leute so wichtig sind, dass es schwierig ist, irgendein Blueprint
für alle zu gestalten.
Mhm. Leider. Mhm. Das wäre super, wenn man sagen kann, okay, da ist das die Gebrauchsanleitung, alle Gemeinden auf der ganzen Welt können das verwenden. Und so funktioniert es.
Mhm. Johanna, eine kurze Frage, bevor wir jetzt zu den Maßnahmen vielleicht gehen. Kannst du uns mal einen Überblick geben, wie schaut es eigentlich im Bereich Migration in Südtirol aus? Was sind da für Zahlen? Ich glaube, ich habe noch mal gelesen, dass in einer von den letzten Ausstatterhebungen man von 8,9% Ausländeranteil in Südtirol spricht. Sind wir da eigentlich, wenn man jetzt zum Beispiel einen italienischen Durchschnitt anschaut, sind wir da hoch, sind wir da nieder? Kannst du das vielleicht noch mal kurz in unseren Hörern kurz?
Also Südtirol liegt unter italienischen Durchschnitt, beziehungsweise, nein, falsch gesagt, liegt oben italienischen Durchschnitt, allerdings unter dem Durchschnitt von unseren Nachbarregionen. Mhm. Also Piemont, Lombardei, Veneto, Friuli, Liguria, Venezia haben alle höhere Anteile. Mhm. Deswegen kann man nicht sagen, dass jetzt Südtirol ganz viele hat, aber nicht ganz, ganz eine niedrige Anzahl von nicht-italienischen Staatsbürgern, weil da ist klarerweise die Statistik auch ganz klar, wie sie das definieren. Sie zählen leider die Staatsbürger, italienische Staatsbürger und nicht-italienische Staatsbürger.
Okay. Mhm.
Was klarerweise auch schon interessant ist, wie eigentlich ist...
Wie die Grenze gemacht wird.
Genau, wie die Grenze gemacht wird. Und das Grenzziehen ist ja eigentlich das Interessante in der Migrationsforschung und auch generell, wenn man über Migration denkt. Mhm. Wen zählen wir zu uns, wen zählen wir nicht zu uns? Es ist ganz interessant, ist eigentlich auch zu überlegen, oft wird ja gesagt, dass Südtirol ein relativ neues, dass Migration in Südtirol ein relativ neues Phänomen ist. Wie neu es noch wirklich ist, seit 20 Jahren gibt es relativ starke Migration. Und deswegen kann man sagen, okay, 20 Jahre ist eigentlich echt eine relativ lange Zeit. Mhm. Und das ist auch eine Herausforderung für uns gewesen, zu sagen, okay, wie lange kann man sagen, das ist ein neues Thema und dementsprechend kennen wir Gemeinden zum Beispiel uns noch nicht wirklich mit dem aus. Mhm. Wenn ist der Zeitpunkt gekommen, wo man sagen muss, das ist jetzt nicht mehr neu, das ist da ungekommen. In Südtirol leben Leute aus, und geschrieben, 135 Länder. Mhm. Es gibt mittlerweile, glaube ich, keine einzige Gemeinde mehr, wo Lei italienische Staatsbürger leben, also auch in der kleinsten Gemeinde, im hintersten Tal, gibt es zumindest den deutschen Pensionist, der sein lebt, mhm. wenn nicht vielleicht die pakistanische Familie. Deswegen kann man sagen, es ist Migration und Vielfalt ist in Südtirol Realität und war es ja eigentlich auch schon.
Aber ich denke, also das ist vielleicht das, was so alltagssprachlich und im Alltag so unter Migration verstanden wird, ist meistens nicht verstanden, die, was von Deutschland, Österreich, Schweiz mhm. zu uns herkommen wohnen, sondern ist meistens gemeint aus Ländern wie Syrien, Iran, Irak zum Beispiel. Mhm. Also das ist das, was in die Leute verankert ist. Und wenn Leute an Integration denken, dann denken sie an die Länder eher als an Deutsch sprechen. Weil ich weiß nicht warum, also wahrscheinlich klingt das ja mit der Sprache irgendwie zusammen, mhm. dass sich ein Deutscher wahrscheinlich auch leichter tut, aufgrund der Sprache auch zu integrieren. Oder wie hast du das erlebt?
Weil ich mein, bei uns in Bosnien ist das schon so, gell?
Ja, wir reden schon.
Das geht dann ganz einfach.
Man kann sich da ganz schnell integrieren.
Spaß beiseite.
Nein, aber eben, weil du sagst ja immer nicht, man erhebt die nicht-italienischen Staatsbürger und die italienischen Staatsbürger. Das ist ja aber, sagen wir, am Stammtisch nicht das, worüber die Leute reden eigentlich.
Ich glaube, es hat ganz viel von Sichtbarkeit. Also wer ist ganz klar nicht Südtiroler, so wie wir es im klassischen Sinn verstehen.
Mhm. Also Hautfarbe zum Beispiel.
Hautfarbe, der trägt einen Kopf durch, der kleidet sich anders, der schaut einfach anders aus. Mhm. Wenn sie zum Beispiel ein Deutscher ist mit dunkler Hautfarbe, dasselbe wäre wahrscheinlich auch als Ausländer eher umgesehen, als eben ein Deutscher, der typisch deutsch
jetzt auch. Leider, nicht, muss man sagen.
Leider. Aber,
Habt ihr das erhoben in einer Untersuchung, in einem Ding? Oder ob es die gleichen Definitionen hergenommen, nicht italienisch, italienisch?
Genau, also in der Studie haben wir die gleichen Definitionen hergenommen, einfach weil es uns interessiert hat. Uns hat jetzt wirklich so interessiert, wie nehmen wir als Südtiroler die Worte wir als Ausländer bezeichnen, sondern wie gehen Gemeinden mit Vielfalt um? Und nachdem wir wirklich mit den Gemeinden, mit den Bürgermeistern gearbeitet haben, haben wir auch gesagt, wir wollen die Definitionen verwenden, die sie auch in der täglichen Arbeit verwenden, die vielleicht in Gesetzen drinnen sein, die in Bestimmungen drin sein, die von der Provinz auch vorgegeben werden. Was sicher auch eine schwierige Frage als Wissenschaftler ist, weil wir als Wissenschaftler wissen, dass die Realität viel komplexer ist als die Statistik zum Beispiel, als die Kategorien und dass Kategorien nicht objektiv sind, sondern auch von Menschen gemacht sein.
Ja. Nein, weil ich denke mal auch nicht so, nehmen wir irgendeine Gemeinde her, was ganz weit in ein Tal hin drin ist, nicht für die, auch wenn da einer kommt von Sizilien, sage ich jetzt einmal, das ist für die, sagen wir, aus einem komplett anderen Kulturkreis und der würde aber nicht als, sagen wir, als Migrant in dem Sinn anerkannt werden, oder? Von einer Untersuchung jetzt. Weil es ist ja italienischer Staatsbürger, somit fällt er gar nicht ins Gericht.
Aber einer aus Bayern schon, zum Beispiel.
Aber einer aus Bayern schon.
Aus Nordtirol, in der Statistik war das
genau. Genau.
Also auch wenn du, wie du sagst, sprachlich und so, ist also Sizilianer wahrscheinlich fremder. Als der Sepp aus Tirol. Mhm. Und das ist eben das Schwierige bei den Statistiken, wenn wir reden, okay, wer sind die Leute? Weil in einer anderen Studie, was auch super interessant ist, was wir seit einem oder zwei Jahren machen, ist, wo wir schauen, wie Jugendliche, die vielleicht Eltern aus anderen Ländern haben, aber in Südtirol auch aufgewachsen sind, wie die in Südtirol leben. Mhm. Und was die für Herausforderungen erfahren. Das sind eigentlich Südtiroler mit Migrationshintergrund. Leider oft, wenn wir an Südtiroler denken wir, dass die andere, Fremde sind. Aber das sind Kinder, Jugendliche, junge Leute, die Dialekt reden, die im Psair aufwachsen, die bei den Weißen Kreuzern und so, also wirklich gleiche Interessen haben wie der Prototyp von Südtiroler, aber halt vielleicht die Mama aus und Mama und Papa aus Pakistan. Und die Leute wären von uns nicht wirklich als, also von die Südtiroler oft nicht als Südtiroler erkannt, auch wenn sie eigentlich de facto Südtiroler sein.
Ja, Heiler, weil wir jetzt relativ lange darüber geredet haben, wer eben in Südtirol ist, hast du vielleicht irgendwelche Zahlen und kannst du jetzt sagen, welche sind sozusagen die größten Gruppen, die nach Südtirol migrieren?
Mhm. Also die größten, die vier wichtigsten Länder sind Albanien, noch an zweiter Stelle. Was glaubt man sich, Sam?
Ja, ich weiß, das muss ich sagen.
Also hast du schon wieder geschwindelt?
Nein, aber es ist berufsbedingt, dass man halt gewisse Sachen...
Ja, jetzt bin ich gespannt. Und wer ist denn? Ja,
Deutschland.
Genau. Also die Deutschen. An dritter Stelle sind Leute aus Marokko und vierter Stelle Pakistan. Von denen leben 60% in die Städte, also in Städte. In größere Dörfer, mehr als 10.000 Einwohnerstädte, so viele gibt es ja nicht. Megastädte haben wir ja nicht da. Und eben wie gesagt, es gibt keine Gemeinden ohne nicht italienische Staatsbürger. Und die drei Gemeinden mit der meisten Einwohner mit nicht italienischer Staatsbürgerschaft, ja, um jetzt ganz korrekt zu sein. Schauen wir mal.
Bozen.
Nein. Ich glaube, Meran ist Number One, Bozen ist Nummer Zwei.
Prozentueller Anteil, sagen wir so. An der Bevölkerung nicht.
Ja. Also so. Ich glaube, Meran oder, ist prozentuell am höchsten, noch Bozen und dann muss ich passen.
Ich glaube, jetzt habe ich die Frage falsch gestellt. Jedenfalls Franzensfeste, Saluren und Brenner. Also die Gemeinden, die innerhalb von der Gemeindebevölkerung den höchsten Anteil an Bewohnern mit.
Also Franzensfeste,
Brenner und Saluren.
Und Saluren. Warum? Oder gibt es da?
Franzensfeste, Brenner, weil es Durchzugsorte sein, weil viele Leute weggezogen sind mit dem Abbau von Grenze, mit dem Abbau von Eisenbahn und so weiter und so fort. Dementsprechend viele leere Wohnungen, niedrige Mietpreise, nicht unbedingt so attraktiv vielleicht für viele Leute und dementsprechend einfach gute Orte, wo man halt billig wohnen kann. Mit den ganzen Vor- und Nachteilen, was der da bringt.
Es ist schon interessant, dass du sagst, dass natürlich für Migranten eigentlich strukturell schwache Orte dementsprechend besonders interessant sind in Südtirol.
Ja, aber zwangsbedingt.
Ja. Genau, einfach halt, wenn du jetzt so viel Geld hast, dann wahrscheinlich absolut. Ja, als Südtiroler mit wenig Geld zieht es dich wahrscheinlich auch hin, da, wo du halt leben kannst. Dann ist die Auswahl, okay, wo habe ich die schönste Aussicht, wo habe ich am meisten Sonne.
Was reden wir da prozentualmäßig in Franzensfeste, Salon, weißt du, so aus?
Ein Viertel ungefähr von der Bevölkerung, 25%, 26%.
Und habt ihr es da auch erhoben, wie gut das dann funktioniert mit dem Zusammenleben? Ist das dort leichter, schwieriger? Oder?
Also wir haben ja da die Umfrage gestartet und alle Gemeinden. Was wir gemerkt haben, ist, dass in Gemeinden, wo es mehr Leute mit nicht italienischer Staatsbürgerschaft, braucht man irgendein Kürzel für es, gibt, befassen sich die Gemeinden klarerweise schon länger mit dem Thema und es passiert auch mehr. Jetzt passieren im Sinn von, es gibt mehr Projekte, Initiativen, es gibt einfach mehr Bewusstsein, einfach auch, weil es so sein muss. Ich meine, wenn du wohnst und wenn du Bürgermeister von dem Ort bist, dann musst du dich damit auseinandersetzen. Was wir aber gesehen haben, ist eigentlich, dass in alle Gemeinden langfristige Strategien fallen. Also in ganz vielen Gemeinden, zum Beispiel werden Festlern organisiert, multikulturelles Essen, gemeinsames Kochen, Musiksachen, wo die Leute zusammenkommen und was auch ganz wichtig sein fürs Kennenlernen, fürs Zusammenleben. Aber wenn man jetzt an Pläne, Strategien und eben längerfristiges Denken denkt, dann fällt es eigentlich fast überall. Also es kommt wirklich ganz, es hängt stark von der Person ab, die sich mit dem Thema Integration befassen muss, also mit dem Integrationsbeauftragten und Bürgermeister. Aber wenn die Person, die was vielleicht heuer aktiv ist, noch wegfällt, dann kann es sein, dass in der Gemeinde noch nichts mehr passiert.
Das heißt, punktuell wird was gemacht, aber es gibt keine Strategie eigentlich.
Genau. Also es wird punktuell relativ viel gemacht, aber es kommt sehr stark auf die Person drauf an. Was ein Problem ist, klarerweise.
Johanna, die Figur vom Integrationsbeauftragten, die du angesprochen hast, die ist ja vom Integrationsgesetz vorgesehen. Aber hat effektiv jetzt jede Südtiroler Gemeinde so einen Integrationsbeauftragten? Und was ist das für eine Figur de facto? Ist das jemand im Gemeinderat? Ist das ein Verwaltungsangestellter?
Also in Theorie hat jede Gemeinde einen Integrationsbeauftragten, was in der Regel jemand vom Gemeinderat ist. Das heißt, politische Funktion sozusagen. Mhm. Das heißt, auf Papier gibt es überall. Wie viel die Person macht in dem Bereich Integration, hängt wirklich, wie gesagt, wie der Forschung gesagt, von der Person drauf an. Wie wir wissen, Migration oder Integration ist nicht unbedingt ein Thema, mit dem man Wählerstimmen sammelt.
Generell.
Deswegen, wenn du nicht eine Person hast, die wirklich sagt, okay, das Thema ist für mich interessant, nicht interessant, sondern es ist wichtig, das gehört einfach zu unserem Alltag dazu, da muss was getan werden, ich setze mich dafür ein, egal wie mich noch die Bevölkerung sieht. Mhm. Okay, aber ganz oft, uns ist ja ganz klar gesagt worden, in einem Fragebogen hat jemand von der Gemeinde gesagt, du, mir ist vom Gemeinderat, von meinen Kollegen ganz neugelegt worden, mich so wenig wie möglich mit dem Thema auseinanderzusetzen, so wenig wie möglich in dem Bereich zu dienen, weil es einfach riskant ist. Politisch ist es riskant. Mhm. Wenn du nicht politischen Selbstmord begehen willst, dann tust du so wenig wie möglich. Okay. Und Zell ist halt schade und halt auch gefährlich, weil es nicht Migration ist etwas, was verschwinden wird. Mhm. Vielfalt ist etwas, was normal ist und was wir auch als normal sehen müssen. Und mit dem man sich halt auch befassen muss. Ob man jetzt will oder nicht.
Ja, ich glaube, es gibt ja auf internationaler Ebene auch wieder positive Beispiele, wenn man jetzt so die Big Cities wie Barcelona oder Tel Aviv oder so anschauen, wo einfach das Multikulti einfach Trumpf ist und die sich dementsprechend entwickeln. Verstehe nicht, wieso man nicht in Südtirol auf kleinster Ebene sozusagen auch das stärker mit einem positiven Aspekt. In dem Sinn wollte ich auch fragen, wie schaut denn auch von dir aus gesehen eine richtige Strategie an? Ich meine, es ist natürlich klar, was du ansprichst, wieso ist das so, dass Politiker damit nicht punkten können, dass man sogar neu legt, so wenig wie möglich zu dem Thema zu machen, ist natürlich auch, weil einfach sehr viele Ängste von der Bevölkerung offensichtlich da sind, sehr viele Unsicherheiten. Eben, auch wenn du sagst, es ist seit 20 Jahren, in der Bevölkerung wird es vielleicht doch in den letzten Jahren stärker wahrgenommen als eher ein neueres Phänomen. Deswegen frage ich, Was sind Maßnahmen, sozusagen, wo man einerseits die Südeuropa-Bevölkerung abholen kann und auf der anderen Seite, wo man wirklich sozusagen Integration, wo es richtig funktionieren kann? Was war für dich sozusagen eine Prototyp-Strategie?
Also erst einmal zu sagen, okay, wir brauchen eine Strategie. Setzen wir uns einmal zusammen und denken darüber nach, was halt fällt meistens. Zweitens, dass man Integration als etwas sieht, was jetzt nicht Leute von außen betrifft, sondern, und es geht nicht leider darum, die Leute, die jetzt neu in der Gemeinde sind, irgendwie zu integrieren, einzugliedern, sondern einfach zu sagen, es ist Realität, dass in unserer Gemeinde jetzt Leute wohnen, die seit 150, 200, 500 Jahren in der Gemeinde sind und eben auch Leute sind, die seit gestern da sind. Und dass das jetzt nicht unbedingt ein Problem sein muss, sondern etwas, was weltweit eigentlich Realität ist und was ja eigentlich in Südtirol jetzt nicht total neu ist. Ich meine, früher war es vielleicht der Mann aus der Nachbarsort, der als Fremdkörper wahrgenommen worden ist. Ich meine, ich kann mich erinnern, Großeltern, die was erzählen von Schlägereien zwischen Südtiroler Dörfern, wo einfach der Fremde vom Nachbarsdorf war. Ja. Eben, dass man sieht, okay, es geht um die Bevölkerung, es geht um unsere Gemeinde, es geht um die Leute, die da wohnen und wir müssen versuchen, auszukommen. Wir müssen versuchen, in alle die Möglichkeit geben, Teil von der Gemeinde zu sein. Weil man weiß ja, Gemeinschaft funktioniert am besten, wenn alle irgendwie Teil davon sein und sein können und da etwas beitragen können. Wenn man von vornherein sagt, okay, der Teil von der Gemeinde, Bevölkerung ist eigentlich nicht wirklich, gehört nicht wirklich zu uns dazu. Wir müssen versuchen, die irgendwie hineinzuholen, aber die sind allem anders und werden allem anders sein. Dann ist schon von Grund auf ein Problem da.
Das ist ja oft interessant, wenn man so mit den Leuten redet, nicht? Dann heißt es halt, die müssen sich integrieren. Mhm. Also Integration wird allem als ein Bahn verstanden. Es betrifft leider die anderen, mich betrifft es nicht. Mhm. Aber eigentlich ist es ja eben, betrifft es beide, wie du gesagt hast, die Doigen, heißt man sie mal, nicht? Die, was schon seit Generationen da wohnen und die, was seit gestern, wie du gesagt hast, da zugezogen sind. Insofern würde mich auch interessieren, wenn wir es ja angesprochen haben, beim letzten Mal mit dem Don Paolo Renner, nicht? Die Diskussionen mit dem Kindergarten zum Beispiel, wo ja die Eltern realpolitisch ja schon sehen, dass es von Vorteil ist, erstens mal ihre Kinder zu einem Kindergarten zu schicken, der nicht in der eigenen Muttersprache spricht, damit die Kinder das dann dort automatisch lernen. Das heißt, der Wille ist ja eigentlich gegeben von den Eltern teilweise. Aber dann wird dann wieder, kommen wir politisch wieder, also ich verstehe die Realität, ne? Das ist natürlich auch für das Personal vom Kindergarten sehr schwierig, dann, wenn man plötzlich nur 60% Kinder hat, die nicht mal mehr die Sprache verstehen, das verstehe ich auch natürlich. Aber da, also es gibt ja den Willen, nicht? Und trotzdem wird dann teilweise wieder politisch, weil man keinen politischen Selbstmord begehen will, der Prügel wieder in der Prügel, nicht? In der Prügel weggelegt, nicht? Wie siehst du das gerade auf Bezug zum Kindergarten? Kann das dort funktionieren? Weißt du, ob es das auch irgendwo erhoben wird? Ob es da mal geschaut?
Also wir haben gefragt, in welche Politikfelder Integration in Anführungszeichen am besten funktioniert. Und darunter war eben auch der Punkt Schule, Kindergarten und so weiter und so fort. Und der Selbstbereich war wirklich der, wo zumindest die Bürgermeister gesagt haben, da funktioniert Integration eigentlich am besten. Und man muss sagen, im Bereich Schule und Kindergarten ist am meisten gemacht worden, einfach weil es da wirklich
gebrennt hat.
Genau, da hat es gebrennt. Da haben sich die Leute mit auseinandersetzen gemisst, dass da jetzt auf einmal Kinder mit 10 verschiedenen Muttersprachen sein. Und deswegen generell ist eben gesagt worden, man, solange die Kinder sein oder auch Jugendliche sein und in der Schule sein, im Kindergarten sein, haben wir eigentlich nicht wirklich Probleme. Eben wie gesagt, das waren nicht die Bürgermeister, die sagen vielleicht Kindergärtner und Kindergärtnerinnen sagen was anderes. Mhm. Aber dass dort eigentlich das Zusammenleben relativ gut funktioniert, auch weil Kinder generell jetzt vielleicht nicht so das Denken in Kategorien haben wie wir Erwachsene. Was sicher angesprochen worden ist als eine Herausforderung, als eine Schwierigkeit, ist oft die Kommunikation mit den Eltern. Sei sprachlich als auch die Vorstellung, was eigentlich die Rolle von den Eltern im Kindergarten, in der Schule sein soll. Es ist uns gesagt worden, viele Eltern, die vielleicht jetzt nicht mit dem italienischen System aufgewachsen sind, sehen es als wirklich die Verantwortung von den Lehrern, sich wirklich um alles zu kümmern. Also da, ich als Elternteil gehe nicht in die Schule und versuche den Lehrer zu sagen, wie sie mein Kind zu behandeln haben, sondern ich gebe ihnen mein ganzes Vertrauen und dementsprechend bringe ich mich relativ wenig in. Was jetzt auch als Desinteresse verstanden werden kann. Was aber eigentlich auch als Zeichen des Respekts ist. Ich weiß, die Lehrer machen
das gut.
Ich muss da jetzt nicht wirklich mich inbringen. Und ich glaube, oft sind es wirklich die Missverständnisse, kulturelle Missverständnisse, die nur als Integrationsunwillen verstanden werden oder als Desinteresse an unserem System und so weiter.
Johanna, grundsätzlich eine andere Frage. Also du hast gesagt, in der Schule und so funktioniert es gut. Ich meine, eben du hast von interkulturellen Festen geredet, gemeinsames Kochen und so weiter und so fort. Ist das genug für eine gelungene Integration? Oder was wäre der nächste Step, den die Gemeinden machen sollten?
Eben, es ist ein erster Schritt. Also ich denke, ist Fördern von Kennenlernen, Zusammenleben durch die multikulturellen Sachen ist halt mein erster Schritt und ist halt wichtig. Und ist etwas, was relativ einfach auch zu machen ist und was politisch auch relativ unkompliziert ist. Ist aber, wie du gesagt hast, ein erster Schritt. Der zweite Schritt, im zweiten Schritt müsste es wirklich mehr ums Strukturelle gehen. Also um die strukturellen Diskriminierungen auch oder Schwierigkeiten, die es innerhalb von einer Gemeinde gibt, zum Beispiel der Zugang zu Informationen. Wenn auf der Gemeindewebseite alles läuft Deutsch steht, oder halt zweisprachig, muss jetzt glaube ich Jura sein, und man merkt, es gibt bestimmte Gruppen, die nie in die Gemeinde kommen, die keine Ahnung haben, wie man recycelt und so, dann kann man überlegen, okay, ist das, weil sie nicht wählen oder einfach, weil die Sprachkenntnisse fallen? Wie kann man das umgehen? Oder, und da geht es jetzt nicht gleich um Migranten, sondern generell um eine inklusive Gesellschaft. Wenn man merkt, okay, die Gemeinde hat Öffnungszeiten, die für berufstätige Leute unmöglich sein. Wie kann ich da fördern, dass die Leute die Gemeinde einfach in die Gemeinde kommen, einfach Informationen kriegen können?
Du hast ja, glaube ich, es passt, glaube ich, ganz gut. Du hast, glaube ich, die Province of Ontario, vielleicht weißt du das auch, hat ja vor ein paar Jahren so eine Seite, eine Homepage gemacht, so wirklich eine Willkommensseite. Die ist dann ausgezeichnet worden von verschiedenen Seiten. Das ist eine Willkommensseite und die ist, glaube ich, in 20 oder 30 Sprachen übersetzt, wo wirklich sozusagen die Leute Step by Step erklärt kriegen, okay, zum Beispiel, ich muss in die Apotheke das und das kaufen. Was muss ich machen? Was ganz praktisch down to earth. und wirklich in alle Sprachen übersetzt. Gleichzeitig sind dort, kannst du mit anderen chatten, die dir Ratschläge geben. Also total super und wirklich eben sowas ganz praktisch. Mich wirft mir vor, oder eben muss ich zu einem Arzt gehen, was muss ich tun? Jetzt muss ich einkaufen, wie muss ich mich an der Kasse verhalten? Man hat wirklich so total simple Sachen, die oft für uns ganz normal wirken, aber vielleicht wirklich für Migranten auch wenn es eine kleine Hilfe sind, oder vielleicht auch, wenn sie schon wissen, aber trotzdem hilfreich sein. Also ich glaube, sowas war vielleicht eine ganz tolle Idee.
Und ja. So Broschüren gibt es in den meisten Gemeinden und die Koordinierungsstelle für Integration hat da so eine Formel oder Broschüre ausgegeben, die die Gemeinden auch anpassen können. Und ich glaube, das Wichtige ist da, die Broschüre ist nicht interessant für jemanden, der aus Pakistan kommt, aber kann auch da interessant sein für jemanden, der von Bozen noch in Sarntal zieht, zum Beispiel.
Wir waren in Sarntal aufgeschmissen, Marc.
Eben, genau. Oder der Sizilianer, der Arme, der auch kommt und nicht weiß, okay, welches Gemeindeamt hat wenn offen. Deswegen, ich denke, es ist wirklich ein Umdenken nötig, dass man es nicht auf die Leute jetzt konzentrieren und fokussieren auf die, was wirklich von weit weg kommen, sondern einfach sagen, okay, wie können wir es wirklich schaffen, dass Dienste und so weiter zugänglich sind für alle, jetzt unabhängig ob von Sprache, Religion und so weiter.
Was haltest du von in Österreich, der Sebastian Kurz, der deklariert ja oder propagiert ja das Integration durch Leistung. Was haltest du von dem?
Ich finde, sie sollte ja Integration fordern und fördern.
Ist das gleiche
Prinzip. Kann funktionieren, wenn aber ist fordern und fördern noch auch mit zum Beispiel Ressourcen ausgestattet wird, dass man sagen kann, okay, wir fordern, dass alle Leute die Sprache lernen, die Landessprachen lernen. Dann muss es aber noch auch regelmäßige Sprachkurse geben, genug Sprachkurse geben, qualifizierte Sprachlehrer geben. Und das jetzt leider im Bereich Sprache. Aber zum Beispiel, wir fordern, dass jeder eine Arbeit hat. Okay, jeder wahrscheinlich will eine Arbeit. Wie können wir es möglich machen, dass die Person auch wirklich Arbeit findet? Zum Beispiel Arbeitsanzeigen, die einheimische Leute wählen. Ist nicht unbedingt förderlich für das, okay, wir fordern, dass du eine Arbeit findest. Schlecht bezahlte Arbeiten, die was meistens an Ausländer gehen, weil ich soll halt eben arbeiten müssen, vielleicht die Regeln nicht kennen. Wie kann man Sam erreichen, dass Sam halt die Diskriminierung verhindert wird?
Also du plädierst von einer Leistung von beiden Seiten sozusagen?
Auf alle Fälle. Weil ich denke, man kann nicht fordern, wenn wirklich die Grundlagen fallen, dass jemand sich die Sprache aneignen kann, eine Arbeit finden kann, eine richtige Wohnung finden kann, sich integrieren kann. Weil klar, wenn man sagt, okay, du musst Teil der Gesellschaft werden, du musst am Gemeindeleben teilnehmen, wenn man die Person ausschließt, ist schwierig.
Weil ich eben, glaube ich, auch in deinem Ding gelesen, nicht in deiner im Projekt, also in deinem, wie sagt man, Paper, du hast geschrieben, die Migranten sind prinzipiell besser ausgebildet als die Nicht-Italiener, die was bei uns wohnen, sind insgesamt unterm Schnitt besser ausgebildet wie die italienischen Staatsbürger.
Also wenn man jetzt Studien und so Abschlüsse schaut, dann ist man weiß ja, dass Italien eins von den Ländern ist mit dem wenigsten Prozentsatz von Akademikern. Ja, ist so. Aber
und trotzdem finden sie aber nicht die gleich gute Arbeit, die ein Akademiker eigentlich auch normalerweise hätte.
Ja, was jetzt an Schwierigkeiten liegen kann, um Studientitel anerkennen zu lassen, Sprachkenntnisse und so weiter und so fort. Aber ja, wenn man zum Beispiel in London ist, in einer Bank sieht man oft Leute, die man jetzt vielleicht als Südtiroler, als Ausländer sehen hat. Oder man sieht Frauen mit Kopftuch, die in der Bäckerei stehen. Und das ist bei uns noch nicht wirklich. Bei uns ist es einfach so, dass Menschen mit Migrationshintergrund meistens in solche Arbeitsstellen landen, wo man es entweder nicht sieht. Und das ist bei unserer Studie mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund da rausgekommen, dass also uns hat eine junge Frau gesagt, sie hat Matura gemacht, deutschsprachige, redet perfekt Dialekt, trägt aber Kopftuch. Bei der Arbeitssuche ist ihr gesagt worden, entweder du legst das Kopftuch an oder du musst halt im Backoffice arbeiten. Wir wollen nicht, dass unsere Kunden die als Repräsentationsfigur sozusagen von uns sehen. Du schreckst unsere Kunden an, das ist eigentlich schon eine krasse Aussage. Und eben, dass Qualifikation oft nicht genug ist. Also eben eine junge Frau, die was vielleicht besser qualifiziert ist als ihre Ur-Südtiroler Kollegen und trotzdem keine Arbeit findet, einfach weil sie anders ausschaut. Und dann ist eben auch, ist Fordern und Fördern muss wirklich beide
beide Seiten betreffen.
Beide Seiten betreffen.
Johanna, Stichwort Abschreckung und Ängste nochmal, um zurückzukommen vielleicht auch auf die Preisverleihung eben. Bei der Preisverleihung war ein Kollege von uns, der Roland Benedikt in der EUREC, hat einen Vortrag gehalten. Und dort, zumindest ist so, ich war ja nicht dort, aber in der Dolomiten ist dann gestanden, dass er auch unter anderem gewarnt hat und gesagt hat, man muss Schutzmechanismen vor unkontrollierter Massenmigration finden. Und eben da ist auch zitiert worden und hat gesagt, unsere Gesellschaft muss nach innen offen bleiben, sich aber nach außen schützen. Also Wie gesagt, ich habe den ganzen Vortrag nicht gehört, aber siehst du es auch so? Also siehst du wirklich sozusagen Südtirol oder überhaupt, ich glaube, er hat sich in dem Fall auch auf Europa vor allem bezogen, wirklich in Gefahr, dass sozusagen unsere demokratischen Werte auch von dieser Massenmigration gefährdet werden, dass wir sozusagen in einer Zeit des Umbruchs leben. Ich wollte eben fragen, wie siehst du es? Und vor allem dann als Follow-up-Frage, oder eben vielleicht, dass du auch kurz erklären kannst, auf was sich da genau bezogen hat, und als Follow-up-Frage dann eben, wie kommen eben diese Ängste, die man jetzt auch wieder angesprochen hat, vielleicht in der Südtiroler Bevölkerung denen begegnen und damit vielleicht ein bisschen aufräumen, weil ich glaube eben, es ist auch das Wichtige, eben Integration von einer Seite ist natürlich wichtig, aber ich glaube auch, dass unsere Gesellschaft vielleicht eben gewisse Ängste müssen unserer Gesellschaft auch genommen werden. Deswegen wollte ich fragen eben und eben wollte auch das vom Kollegen Benedikt ansprechen, weil ich glaube natürlich auch auf der anderen Seite ist schön, dass der Gemeindeverband euch diesen Preis gibt und damit ein Zeichen setzt. Auf der anderen Seite glaube ich, dass wenn man solche Worte natürlich in einem Vortrag dann vor Bürgermeisterinnen und Bürgermeister verwendet, dass das natürlich auch wieder ein nährhafter Boden ist, um wo zum Schluss. Genau, ja. Ganz genau.
Ja, ich muss sagen, ich war überrascht über die, sagen wir so, die Worte, die verwendet worden sind. Ich kenne nicht genau die verschiedenen Studien, die Forschung, die der Kollege Benedikt eben gemacht hat und auf die er sich da bezogen hat. Aber jedenfalls ein paar von den Worten, die in dem Kontext verwendet worden sind, besonders wenn man denkt, okay, das war ein Soll von Bürgermeister, von denen sehr viele jetzt nicht unbedingt die offensten sein, habe ich schon als ja, fast gefährlich verstanden. Ein paar von den Worten eben Massenmigration, undemokratische Gesellschaften, besonders jetzt auf die muslimische Welt bezogen. Also viele Begriffe, die unreflektiert einfach zu wenig komplex sein. Zum Beispiel undemokratische muslimische Gesellschaften, das jetzt so, also ohne wirklich zu schauen, auf wen beziehen wir uns, auf welche Länder, von welchen Ländern reden wir, von welche Art von Muslimen sind das, was ist da für Politik und so. Sie haben mit unserer Kollegin Kerstin noch mal kurz geredet, die sich ja mit Islam viel besser auskennt als ich.
Auch schon bei uns gewesen.
Erst vor kurzem da war. Und sie hat gesagt, die Frage Demokratie und Islam ist ja komplexer. Also kann ein islamisches Land demokratisch sein, wer seit Jahrzehnten diskutiert von Islamwissenschaftlern, von Politikwissenschaftlern und so weiter und so fort. Deswegen bin ich sicher nicht die Expertin. Aber das sicher ist, dass man nicht sagen kann, muslimisches Land ist undemokratisch und ein Moslem ist undemokratisch. Ich glaube, das ist immer sicher. Dass man auch von einer Regierungsform, von einem Land nicht unbedingt darauf schließen kann, wie die einzelne Person ist. Ich meine, der Moslem, der jetzt von einem undemokratischen Land daherkommt, vielleicht kommt er daher, weil er Demokratie sucht und weil er für sein Demokratieverständnis vielleicht viel entwickelter ist als Insos. Das kann auch sein. Also ist etwas, was man berücksichtigen muss. Und ich denke, dass Aussagen wie solche halt einfach total polarisieren und halt besonders im Bereich Migration gefährlich ist. Einfach weil die Medien es sowieso schon tun. Weil Rechtspolitiker sind sowieso schon die und ich denke, als Forscher müssen wir einfach viel vorsichtiger sein mit den Worten, die was wir verwenden. Und man muss einfach vor so allgemein Statements vermeiden. Also zum Beispiel die Frage, okay, wie offen sind unsere Gesellschaften wirklich? Sind wir als Europäer wirklich so offen und so demokratisch, wie wir uns oft geben?
Sehen wir ja, dass wir es halt nicht sein, ne?
Eben.
Also zum Großteil.
Deswegen, dass wir jetzt als Europa unbedingt die Offenheit haben, die, was wir denken, sie haben und andere Gesellschaften die nicht haben, ist schwierig. Und eben, ich kenne mich da zu wenig aus, aber ich tat mich da nie aus, solche verallgemeinenden irgendwie Aussagen zu machen.
Hast du in deinem Vortrag immer eingebremst?
Ich habe nicht sagen gekannt. Ich habe einen Preis empfangen, gelächelt und noch nicht hingemisst.
Haben Sie nicht gefragt wegen einem Vortrag? Wie ist es denn möglich?
Du, bei Preisverleihungen glaube ich so oft so, dass...
Ja, normal, also kurz.
Du hast vorgestellt. Nein, der Herr Stufflesser hat schon, also ein Mitglied von der Jury hat im Bericht vorgestellt. Aber es war auch ganz zum Schluss, weil alle schon Hunger gehabt haben und Mittagessen gewählt haben, dann war sowieso auch nicht wirklich Zeit und Ort dafür.
Johanna, noch einmal zurückzukommen, aber eben, also du hast gesagt, eben, man muss aufpassen mit Verallgemeinerungen, man muss wirklich auch genau in dem Bereich, wo eh schon so viel polarisiert wird, grundsätzlich schauen, dass man Konzepte voll inhaltlich rüberbringt. Aber auf der anderen Seite muss ich schon sagen, also wirklich als Normalbürger, ich verstehe es selber, dass wenn man gerade da so Bilder noch im Kopf hat, wie in den letzten Jahren sich auf dem Brenner abgespielt haben und so weiter und so fort, dass natürlich auch eben Ängste entstehen und dass auch einfach eine grundsätzliche Unsicherheit auch jetzt mit den ganzen anderen Krisen, die ja einhergehen, also eben Finanzkrise, Demokratiekrise, Krise der repräsentativen Politik, was auch immer, nicht, dass einfach die Bevölkerung verunsichert ist. Und eben nur einmal meine Frage, wie schaffen wir es vielleicht eben, einfach die Bevölkerung eben im Bereich Migration da abzuholen und vielleicht diese Ängste auch eben so umzuwandeln, dass eben diese Vielfalt, die Migration auch mit sich bringt, auch eben als Mehrwert gesehen wird?
Und da war es ganz interessant, wir haben ja mit Bürgermeister geredet, die was in den letzten Monaten Asylbewerber aufgenommen haben. Und das ist ja eigentlich die Konzentration, auch halt wirklich das, was das eigentlich alles verbildlicht. Nicht? Also du bist eine Gemeinde und kriegst von einem Monat zum anderen auf einmal 30 Asylbewerber. Wie geht eine Gemeinde damit um? Umgeschützt auch, wie geht die Gesellschaft damit um? Und was wir halt gesehen haben, ist, dass ganz wichtig ist, die Ängste ernst zu nehmen und zu sagen, okay, wir wissen nicht genau, wer da jetzt wirklich alles kommt, aber realistischerweise ist statistisch gesehen unwahrscheinlich, dass die alle Mörder sind, dass das alles fundamentalistische, was Gott was alles sein, Terroristen sein. Die meisten sein Leute wie du und ich. Und wir haben gesehen, in den Gemeinden, die Bürgermeister haben gesagt, am Anfang war allem Riesenunsicherheit, Ängste, die Leute haben einfach nicht gewusst, was da auf sie zukommt, bald aber noch die Leute unkämpft sein. Und sie gesehen haben, okay, das sind jetzt 15 Jahre Männer, junge Männer, aber von denen muss man eigentlich nicht Angst haben, weil die Fremden, weil das abstrakte Bild vom Fremden Mensch geworden ist, dann hat es eigentlich fast allem funktioniert. Und ich glaube, das ist das, was man sehen muss. Okay, ist abstrakte, das, was wir nicht kennen, ist allem. Vor dem hat man allem Angst. Wenn man aber sieht, okay, das sind Menschen, die haben oft die gleichen Interessen wie ich, die haben vielleicht die gleichen Werte wie ich, die ähneln sich vielleicht mir mehr als ich meinen Großeltern zum Beispiel. Ich glaube, Sam muss man auch umsetzen.
Also, dass sozusagen hinter den Zahlen auch Menschen stecken, sozusagen das Menschliche.
Genau, das klingt jetzt vielleicht einfach, aber ist so.
Ja, das Letzte, was ich noch ganz gerne ansprechen würde, auch einfach, weil es jetzt sehr aktuell ist, eben du hast angesprochen, eben, es funktioniert oft, wenn man das Menschliche kennenlernt. Und ich weiß, in Appen eben war es genau so, dass eigentlich, glaube ich, das relativ gut die Integration funktioniert hat. Vielleicht kannst du da noch kurz was sagen. Aber ich weiß von einigen Leuten, die sich persönlich einbringen dort, Sprachkurse geben als pensionierte Lehrer und so weiter und so fort, die wirklich mit den Migranten arbeiten. Aber jetzt ist eben gerade vor, ich glaube, zwei Tagen war es jetzt, diesen Anschlag gegeben, wo man natürlich jetzt eben nicht weiß, was effektiv, wie groß war der, aber auf jeden Fall soll es einen Knallkörper gegeben haben und da irgendwelche Schriften soll man gefunden haben. Glaubst du, dass das eigentlich ein Einzelfall ist oder dass wir jetzt in Südtirol aber trotzdem mehr mit solchen Sachen rechnen müssen und beziehungsweise ob das effektiv eigentlich auch die Gemeinden in ihrer Arbeit beeinflussen wird?
Also ich glaube, erstens, ob es jetzt ein kleiner oder großer Anschlag war, ist eigentlich irrelevant. Es war sicher ein Ausdruck von irgendwas, von Fremdenfeindlichkeit, denke ich, kann man sagen. Ob das jetzt mehr oder weniger passieren wird, ich denke, es wird allem solche Einzelfälle geben. Mhm. Hat es in der Vergangenheit gegeben, wird es wahrscheinlich auch geben. Es gibt allem Leute, die ihre Ängste mit solchen Daten zum Ausdruck bringen, ihr nicht wissen, wie gehe ich mit dem um, ihre Unsicherheit. Die Gemeinden, glaube ich, man hat es ja im Fall von Eppangzeichen, gehen eigentlich relativ gut damit um. Der Bürgermeister, glaube ich, gleich Statements abgeben und das auch verurteilt. Ich glaube, das ist auch schon einmal ein Zeichen, zu sagen, okay, es war eine schlimme Tat, die nicht passieren sollte, aber vielleicht kann aus dem, glaube ich, haben die Eltern auch was Gutes gemacht und denken, da soll jetzt auch Fest, ein Solidaritätsfest stattfinden. Ich glaube, es weckt nur die Bevölkerung, die vielleicht davor neutral eingestimmt war, auch auf und zu sagen, okay, vielleicht neutral sein oder das so hinnehmen ist vielleicht nicht genug, vielleicht muss man da auch wirklich aktiv was tun. Und in dem Sinn, jetzt nicht um das jetzt irgendwie in ein positives Licht zu rücken, aber vielleicht kann man sagen, aus dem kann vielleicht auch was Positives kommen.
Ja, Johanna, ich glaube, das war jetzt ein schönes Schlusswort. Ich glaube, dass man aktiv jeder in seinem Kreis was machen kann. Und ich glaube, eben die Gemeinden haben ja ein Signal gegeben, indem sie euch mit dem Preis geehrt haben, dass sie eigentlich sehen, dass da was zu machen ist und dass sie wahrscheinlich auch eben vielleicht die eine oder andere Maßnahme dann auch aufnehmen und vielleicht dann auch zu wirklichen Strategien kommt. Johanna, danke nochmal, dass du bei uns da warst.
Ja, bleibst.
Bleibst natürlich.
Ja.
Und auch für die Johanna, glaube ich, gilt, als du bist per Mail sicher erreichbar, wenn irgendwelche Fragen noch sind an die, irgendwelche Follow-up-Fragen. Und unsere Hörerinnen und Hörer kennen.
Bist du auf Twitter?
Bin nicht auf Twitter, ne?
Noch nicht. Zum Zwergeln.
Zum Zwergeln kann man nicht.
Kann man mich nicht locken mit den Zwergeln, mit den guten Terlern.
Man kann ja mal im Buschertal ein paar Twirtlern essen gehen.
Genau, selber.
Das ist eine gute Idee. Ich würde sagen, wir versuchen in so ein neues Segment, das Experiment der Woche.
Ja, ich bin schon ganz aufgeregt.
Bist ganz aufgeregt? Ich habe was mitgebracht, das muss ich jetzt kurz vorbereiten gehen. Deswegen also, würde ich sagen, machen wir kurz da einen Schnitt.
Ich werde mal in unserer Hörerinnen und Hörern jetzt das mal kurz erklären, was der David da macht, weil das ja niemand sieht. Wir sind da in einem Studio, will ich nochmal sagen, sozusagen fast unter der Erde. Der David hat jetzt einen Wasserkocher eingeschalten.
Nein, noch nicht.
Noch nicht, der wird jetzt aufgefüllt und danach wird er eingeschalten. Johanna, ich hoffe, du fühlst dich noch sicher.
So weit, so gut.
Wie gesagt, das ist eine Premiere bei uns, dass wir ein Experiment machen.
Hoffentlich kriegt jetzt nicht der Strom da bei einem Wasserkocher.
Also irgendwelche berühmten letzten Worte noch von jemand?
Also, worum geht's? Ich hoche selber Podcasts und einer, was ich in letzter Zeit gehört habe, heißt Methodisch Inkorrekt. Ein Podcast, wo zwei Physiker, Experimentalphysiker, sich über aktuelle Forschung unterhalten. Und dort, die machen auch ein Experiment und dort habe ich das jetzt kopiert, weil ich es so cool gefunden habe. Und zwar, jetzt hört man schon den Wasserkocher ein bisschen im Hintergrund, aber das macht ja nichts, wenn er nicht zu laut ist. Was ich gelernt habe, dass der Mensch in der Lage ist, den Unterschied zwischen heißem und kaltem Wasser zu hören. Also wir hören, das ist unbewusst, passiert unbewusst, aber das kann man tatsächlich hören, das werden wir jetzt ausprobieren. Ich habe das daheim vorher, bevor ich daherkam, probiert, hat mich nicht so gut gelungen. Bei den Kollegen von Methodisch Inkorrekt hat es super funktioniert, das hat mich derart beeindruckt, das muss ich da probieren. Und jetzt warte mal, bis das Wasser da kocht. Der Plan ist jetzt folgender, ich werde jetzt Wasser umschütten, einmal, ich werde es zufallsmäßig aussuchen, zuerst heiß oder kalt, ich entscheide dann kurz, bei welchem Wasser ist. Jetzt zwar darfst du die Augen zumachen und ich werde es versuchen, unter dem Mikrofon da zu machen und dann schauen wir mal, ob das wirklich funktioniert. Jetzt okay. Gehe es holen.
Also unsere Hörerinnen und Hörer können mitmachen, weil eben das soll auch für euch zu hören sein. Wir sind gespannt. Wie gesagt, die Generalprobe hat nicht wirklich hingehört. Der David hat sich in halbem Arm verbrüht.
Jetzt wird es gefährlich.
Also, der David ist ready.
Bring's Glas gleich.
So.
Also, schauen wir.
Also, bitte Augen zu machen.
Ja.
Und natürlich jetzt mal das unter das Mikrofon heben. Also nicht laut, ein bisschen nicht fertig bin. Ne? Ja. Also das ist Glas Nummer 1. Glas Nummer 1. Und jetzt kommt Glas Nummer 2. Was war eurer Meinung nach was?
Zwar war Hass.
Genau, das ist richtig. Ja, ja. Ich hoffe, das hat man auch durchs Mikrofon gehört. Ich habe jetzt ein bisschen das alles da versaut, den Tontechniker gehört, mich hoffentlich nicht umbringen. Aber jetzt hat man es recht gut gehört, muss ich sagen. Ja. Habt ihr da eine Idee, warum das so sein könnte?
Keine Ahnung, also ich würde jetzt mal schätzen, einfach sozusagen ein altes, naturgegebenes, gegebener Schutzmechanismus von Menschen.
Vom Wasser.
Dass man nicht ins heiße Wasser, nein, keine Ahnung.
Wo mir schwierig ist, dass man irgendwie mehr Blaslern oder irgendwas gehört hat, dass man mehr irgendwas
Ja. Also praktisch, das ist ja so, die Wärme des Wassers, also wenn das Wasser heiß ist, dann verändert sich die Viskosität, also praktisch die Zähflüssigkeit vom Wasser. Und es ist eben anscheinend so, dass heißes Wasser viel weniger viskos ist, also das ist nochmal das Heiße. Und jetzt machen wir nochmal das Kalt. Und diesen Unterschied in Viskosität, in der Zähflüssigkeit, hört man eben. Und das ist eben in den wenigsten bewusst. Das passiert eben tatsächlich unterbewusst ab, aber ich habe das derart beeindruckend gefunden, das habe ich mir gemerkt, damals, wo ich das jetzt zum ersten Mal gehört habe, das werden wir jetzt da mal ausprobieren. Also so jetzt haben wir das auch gelernt, nicht? Oder ich habe das gelernt.
Genau. Danke, David. Ich würde sagen, Generalprobe gelungen.
Generalprobe gelungen. Und dann schauen wir, ob wir das weiterführen für, ja, den nächsten Mal.
Ich glaube.
Ja, danke, David. Dann kommen wir schon zu unseren Internet- und Social-Media-Tipps.
Ja, würde ich sagen, Marc, hast du etwas?
Ja, ich habe einen recht coolen Tweet gefunden. Und zwar, es ist ja Zeit der Regierungsbildung in Italien. Und dort gestern hat ein gewisser Michael Frey, auf Twitter hast du Michi Frey 86 Folgendes gepostet, also eine wahre Begebenheit in Südtirol. Junge Frau fragt Herrn im Anzug beim Café: Wer ist denn der Conte? Hast du den mal gehört? Früher wurde er Fußballtrainer. Ist halt einmal Puff in Rom.
Ja. Apropos Conte, das habt ihr ja wahrscheinlich hingekriegt, dass er seinen Lebenslauf ein bisschen, sagen wir jetzt einmal, beschönigt hat, oder?
Ja, wobei es auch interessant wird, also man natürlich nicht korrekt, aber ich finde es auch interessant, dass kaum ist sein Name im Spiel, wer der Lebenslauf durchforstet und natürlich.
Ja, ist ja klar, dass das passiert. Ne?
Absolut nicht, aber wie gesagt, es ist, man sieht halt auch, es ist wieder gleich ein politisches Spielchen natürlich dabei. Nicht?
Naja, also, ich bin nicht der Meinung, dass jetzt ein Premierminister unbedingt studiert sein muss, fand ich hin, aber muss ja nicht so sein. Aber eine andere Sache ist, ein vorgeschlagener Politiker von einer Partei, der sich ohne Star auf die Fahnen schreibt.
Absolut.
Dann ist das halt schon ein bisschen eine doppelte Moral, nicht? Also.
Absolut.
Social Media Tipps, ich habe auch noch eine, und zwar eher geht es in Richtung skeptische Aufklärung. Es ist in letzter Zeit, zumindest auf die Portale von der Wissenschaftskommunikation in einem naturwissenschaftlichen Bereich, ziemlich explodiert. Da hat es ein Paper gegeben, geschrieben von 33 Wissenschaftlern, quer verteilt über die ganze Welt, dass Oktopusse, also Tintenfische, dass die außerirdisch seien. Die kommen von den Außerirdischen. Also das sind nicht auf der Erde entstanden, sondern seien irgendwie auf die Erde gekommen durch Fragmente von Meteoriten oder was auch immer. Das Paper ist auf alle größeren Outlets, Boing Boing heißen die, also wirklich überall Science Alert, fast schon Wahrheit verkündet worden. Wahrscheinlich deswegen, weil diese Wissenschaftler von verschiedenen Institutionen, von hochkarätigen Institutionen, querverteilt über die ganze Welt kamen. Also Südafrika, Indien ist dabei, USA. Und das ist absoluter Blödsinn, dieses Paper. Also die Oktopusse sind sicher nicht vom Weltall gekommen. Die 33 Vertreter von diesem Paper, das sind alles Vertreter von der sogenannten Panspermie, jener Hypothese, dass das Leben nicht auf der Erde entstanden ist, sondern im Weltall sich gebildet hat und dann irgendwie durch Kometen zum Beispiel auf die Erde erst gekommen ist. Nicht? Und die versuchen alle möglichen Beweise zu finden, wobei den Beweis, den sie im Paper anführen, wenn man das Paper liest, das ist im Volltext Open Access zur Verfügung, ist die Beweislast sehr, sehr gering diesbezüglich. Also die argumentieren, dass die Augen vom Oktopus und auch die Wandlungsmöglichkeiten, dass das sich nicht nie so schnell entwickeln kann. Und man muss irgendein außerirdischer Retrovirus im Spiel gewesen sein, der sich im Erbgut des Tintenfisches da eingenistet hat und denen das dann diese Möglichkeit gegeben hat. Also das ist dort ein bisschen die kritische Berichterstattung gefällt. Wenn man in Podcasts, die sich kritisch mit solchen Newsmeldungen auseinandersetzen, wie zum Beispiel in dem Fall The Skeptic's Guide to the Universe, da wird das dann ziemlich auseinandergenommen und mal quer durch analysiert. Also diese 33 Forscher sind da nicht die sind da sehr voreingenommen in die Sache eingegangen. Also wer jetzt irgendwo liest, Tintenfische seien vom Weltall oder seien außerirdische, dann muss man das nicht unbedingt glauben. Schade. Also man muss ein bisschen vorsichtig sein.
Aber eben, also es ist ein ernst gemeintes Paper gewesen. Also
so. Ja, ein ernst gemeintes Paper, wo aber weil aber die Beweislast, die Evidenzen, die sie anführen, um diese Hypothese zu bekräftigen, gibt es eigentlich keine. Also eigentlich darf man das nicht als Paper oder wissenschaftliche Publikation in dem Sinn bezeichnen. Eigentlich war es, was da veröffentlicht worden ist, in einem sehr obskuren Journal übrigens.
Eben war es also nicht peer-reviewed, leider.
Ja, vielleicht war es sogar peer-reviewed, aber das Journal ist derart unbekannt, das war irgendein komisches Ding, was halt froh sein, dass irgendjemand was einreicht und das war, kann man eher als Artikel eigentlich verstehen, irgendwie also fast schon als Blogartikel, also irgendwie das als wissenschaftliches Publikation zu bewerten, fände ich schon fast eine Beleidigung gegenüber richtigen Wissenschaftspublikationen. Also das ist wirklich nicht ernst zu nehmen eigentlich.
Umso interessanter, dass es dann aber trotzdem so viel Aufmerksamkeit gekriegt
hat. Ja, natürlich, das sind diese sensationalistischen Meldungen und was die Leute wahrscheinlich so ein bisschen beeindruckt hat, war eben, dass die von 33 Institutionen seien weltweit. Nicht? Also das vielleicht hat das, wenn es von einer Universität irgendwo ist, die was man eh nicht kennt, dann vielleicht wird es unterm Radar verschwinden. Nicht? Aber das hat halt durch, dass es so sensationalistisch war und den Anschein immer erweckt haben könnte, dass das seriös ist, dann hat es vielleicht deswegen diese mediale Kraft gekriegt.
Na, dann ich noch eine Veranstaltungseinladung. Oder eigentlich haben wir überhaupt eine Veranstaltung, es war so viel los, weil jetzt haben wir überhaupt nicht über die Veranstaltung des Jahres, die Hochzeit geredet.
Na bitte, Marc.
Ja.
Hast du das verfolgt? Hast du das verfolgt?
Ja, nein, ich lese es interessant von dem Grunde, was einem so rassistisch unterton dabei haben. So. Er ist schwarz, aber es passt schon.
Nein, ich habe das so nicht gekriegt. Also, ist nicht, was ist da gewesen? So berühmte Schauspielerin hat irgendeinen Rothaarigen geheiratet, nicht? Was ist da gewesen?
Ja, es gibt die offiziellen Sachen zur Hochzeit, H&M. H&M.
Markus, viele Sachen ist jetzt eindeutig zu früh. Jetzt brauche ich das Gipfel ein.
Aber nein, okay, aber da was Cooles auf die Socials gepostet, hat gesagt, keine Angst, bei uns gibt es immer noch Harry. Und zwar, weil der Stuhl von ihnen Harry hat. So, nein, genug zur Hochzeit. Nein, jetzt zu einer tollen Veranstaltungseinladung. Und zwar, ja, wieder Eigenwerbung von der Eure organisiert. Im Neutechpark, und zwar geht es um China und die neue Seidenstraße, also um dieses Projekt, das gerade geplant wird, diese New Silk Road, oder man spricht da eben von One Belt, One Road, und es geht darum, dass eigentlich China sozusagen diese alte Seidenstraße neu beleben möchte und da eigentlich eine wirklich riesen Handelsroute machen möchte, quer durch Asien eben bis nach Europa, und da extrem viel investiert wird. Und das natürlich sozusagen, China macht das natürlich, um natürlich noch einen größeren Markt zu erreichen, unkompliziert natürlich. Und aber eben ist wirklich dabei, viel zu investieren, eben wirklich asiatische Länder, europäische Länder und auch afrikanische Staaten werden betroffen sein. Also wirklich ein Gigaprojekt, das wahrscheinlich unsere Welt verändern wird und wahrscheinlich vor allem unsere Wirtschaft verändern wird. Und die EUREC macht da eine Veranstaltung und schaut eben, welche Chancen gibt es da, klärt auch auf, also es werden auch Gäste aus China dabei sein und wird es eben vor allem sozusagen aus dem wirtschaftlichen Aspekt mehr und aber auch ein bisschen aus der politischen Ebene beleuchten, sozusagen der globale View auf das Ganze und dann aber sozusagen, was kann auch, das soll auch im Rahmen von einem runden Tisch diskutiert werden. was für Vorteile oder auch Nachteile kann das eigentlich auch für eine kleine Region oder Provinz wie Südtirol haben. Und das Ganze findet eben im Neutechpark statt, und zwar am 31. Mai, und zwar Vormittagsveranstaltung von 9 bis 14 Uhr. Und David, ich weiß, du fragst jetzt gleich die zwei obligatorischen Fragen.
Bitte, muss ich sie fragen oder kannst du vergleichen die Antworten?
Bitte.
Also Marc, kostet es etwas?
Nein.
Und gibt es etwas zu essen?
Ich glaube schon, ja.
Okay. Ja, also perfekt. Zwei gute Gründe, dorthin zu gehen.
Ja, ich freue mich schon jetzt mal, eine Veranstaltung bei uns vorzustellen, leider, um von dir die zwei obligatorischen Fragen.
Ja, wenn du es eh schon weißt, dann sag was dein, muss ich nicht nachfragen. Bist du fertig?
Ich bin fertig.
Ich habe auch noch eine Veranstaltung, die ist ein bisschen weiter noch in der Zukunft. Am 22. Juni gibt es einen Kurs von mir für die Volkshochschule Südtirol, und zwar den mal in St. Martin in Passaier im Dorfhaus. Und zwar Astronomie, Sterne, Planeten und Himmelsereignisse. Was mache ich da? Das ist ein vierstündiger Kurs von 19 bis 23 Uhr, eben am 22. Juni, am Freitagabend. Da gibt es einen theoretischen Teil, wo man ein bisschen lernt, dann sich mit Hilfe von Smartphone-Apps und Computern am Himmel zu orientieren und die theoretischen Hintergründe ein bisschen eben verstärkt und lernt. Und im zweiten Teil, das sind die letzten 1,5 bis 2 Stunden, werden wir uns dann mit zwei kleinen Teleskopen in einem dunklen Ort begeben, in der Nähe von St. Martin in Passaier, und dann dort die Theorie in die Praxis umsetzen und ein bisschen ins den Sternenhimmel umschauen, wenn das Wetter natürlich auch passt. In dem Fall kostet es etwas, die Volkshochschule verlangt da was dafür. Das sind 34 Euro für die 4 Stunden, aber wer da Interesse hat, der kann da gerne kommen, würde mich freuen, wenn der eine oder andere Hörer oder Hörerin.
Und nachdem es nicht der Morgen ist, ist deine Stimme auch wieder ein bisschen besser.
Wahrscheinlich, ja, das ist die Hoffnung. Ja, das ist die Hoffnung. Wir müssen ein bisschen einölen und die Stimme bis zu einem hin. Also wirklich, also, du musst, es ist für komplette Beginner. Nicht? Also das ist Anfängerniveau. Da muss man, da kann ja einer kommen, der noch nie zum Himmel geschaut hat. Also.
Und zu essen gibt es Milky Ways.
und der Mars-Riegel. Gestern übrigens Zucker.
Das ist jetzt kein Product Placement.
Ich bin so da knallt gestern im Planetarium übrigens. Das ist ja Grundschule gewesen. Nicht? Dann haben wir halt die Planeten aufgezählt. Nicht? Dann sage ich, ja, kennst du die Planeten? Nicht? Dann haben wir angefangen. Ja, Merkur, Venus, Erde, Mars, Twix.
Super.
Gut. So viel zum Thema Product Placement.
Ja, ich sage, wir sind am Ende. Oder Johanna, hast du noch irgendwas, was du
ein Veranstaltungshinweis für dich noch wichtig?
Oder irgendein Aufruf?
Nur ein Preis, den du gewonnen hast, wo wir alle kommen müssen, um deinen Vortrag zu hören?
Leider nicht.
Kein Vortrag auch geplant von dir im Moment?
Geplant, okay. Momentan nicht.
Schade. Okay. Lass jetzt auf Twitter ankündigen, ne?
Genau. Ich
ja, noch bin ich, darf ich noch in den logischen Druckschluss bringen?
Absolut.
Der passt werden. Nämlich auch heim zum Wasser ziemlich gut. Extra so ausgewählt. Und zwar logischer Druckschluss der Woche. Worum geht es heim? Es geht um den Appell an die Natürlichkeit. Man hört vielfach, etwas ist besser oder gut oder gesünder, allein weil es natürlich ist. Kaum hört man irgendeine schwierige chemische Bezeichnung, man hört allein, das ist chemisch, das ist Chemie. Nicht? Alles ist Chemie, da also kann man sich dessen nicht entwehren. Und allein weil etwas natürlich ist, heißt es noch lange nicht, dass es gesund ist. Nicht? Ein Fliegenpilz ist sehr natürlich und würde jetzt nicht raten, jemanden ein Fliegenpilz zu essen. Genauso kann Mord etwas Natürliches sein, aber das ist auch sogar moralisch verwerflich. Nicht? Also eine Natürlichkeit ist nichts inhärent Gutes und nichts inhärent Schlechtes. Und ein extrem krasses Beispiel kann ich da erwähnen, das werde ich dann auch als Link-Tipp in die Shownotes verlinken, ist die Dihydrogenmonoxid-Verschwörung. Dihydrogenmonoxid klingt sehr gefährlich und tatsächlich, wenn man sich das mal durchlässt, was Dihydrogenmonoxid alles verursacht, da wird einem fast schlecht. Tod durch zufällige Inhalation von DHMO, auch in geringen Dosen, längeres Aussetzen an festes DHMO verursacht Schäden an der Haut. Die exzessive Einnahme führt zu einer Reihe von unangenehmen, teilweise sogar lebensbedrohlichen Nebenwirkungen von häufiger Miktion über Polyurie bis hin zu tödlich verlaufender Hyperhydration, deren erste Symptome Schwindel, Übelkeit und Erbrechen sind. Da gibt es eine ewig lange Liste auf der Seite www.dhmo.de. Und was ist eben Dihydrogenmonoxid? Was ist das? Dihydrogenmonoxid. Also 2 Wasserstoff und 1 Sauerstoff. Also H2O. Ja.
Also wenn man zu viel Wasser trinkt.
Genau, das sind also wenn man, das sind, also das ist wie eine, die Seite ist natürlich ein bisschen übertrieben geschrieben, aber das sind tatsächlich Nebenwirkungen, die man hier haben kann bei zu viel Wasser. Und leider, das klingt halt total gefährlich, weil sie diese chemische Bezeichnung hat, die hier im Monoxid ist, aber leider Wasser eigentlich. Und auch da, nicht, das ist ein, kann man da her mal hindurch ein bisschen durchlesen, nicht, das ist ja nicht, also das ist nicht ganz ernst gemeint, aber leider eben etwas eine chemische Bezeichnung hat, diese chemische Formeln oder so, muss es nicht zwangsläufig was sehr Schlechtes sein. Also das als Gegenbeispiel zu diesem Appell an die Natürlichkeit.
Super, danke David. Ich bin jetzt richtig froh, dass du leider so einen kleinen Wasserkocher mitgebracht hast.
Sonst hätte man die Hydrogenmonoxidvergiftung gleich. Oder?
Und das passt jetzt auch gut, dass wir der Johanna das so mit erklären können, wieso wir leider Gipfel und im Wasser angeboten haben. Wir schauen auf unsere Gäste. Unsere Gäste first.
Ja, nicht mal zeigt, ob es gibt vielleicht zu essen.
Eine Hälfte ist gegessen, die andere Hälfte wäre jetzt essen.
Genau, so soll
es. Kaffee gibt es leider keinen.
Danke Johanna, danke David.
Danke dir, Marc.
Danke. Ihr denkt und liebe Hörerinnen und Hörer, wie allen, habt es fein, macht einen schönen Tag und wann immer es ins Herz. Und
schon
ist auch gleich und bitte vergesst nicht Wasser zu trinken, es ist echt wichtig. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Ist gleich.